Deutsche Welle. Studi Devi.
Einfach mal raus aus dem Alltag und ab an den Strand oder in die Berge. Hauptsache, man kann so richtig entspannen. An vielen deutschen Unis hat ja auch gerade die beste Zeit des Jahres begonnen, die vorlesungsfreie Zeit. Wir finden heraus, wie die Studenten diese Woche nutzen, zum Beispiel indem sie an spannenden Ausgrabungen in Jordanien teilnehmen. Außerdem zittern wir mit denen, die noch gar keine Ferien haben, weil sie eine Prüfung nach der anderen schreiben. Und wir stellen das Diversity-Programm der Essener Folkwang-Uni der Künste vor. Das soll ausländischen Studierenden den Start ins deutsche Unileben erleichtern. All das mit mir, Elisabeth Jahn. Wenn das Sommerwetter in Deutschland mal wieder durchwachsen ist, dann sehne ich mich umso mehr nach warmen Sonnenstrahlen auf der Haut und heißem Sand unter den Füßen. So scheint es auch Katja Sönneken zu gehen. Und sie hat Glück. Sie ist gerade in Jordanien bei etwa 31 Grad im Schatten. Allerdings ist sie nicht zum Ausruhen dort. Die 29-Jährige promoviert im Fach biblische Archäologie und ihre Ferien, die nutzt sie, um im Wadi el-Arab, einem Tal im Osten Jordaniens, an Ausgrabungen teilzunehmen. Eine Kooperation zwischen ihren Heimatunis, der Kirchlichen Hochschule und der Universität Wuppertal und dem Deutschen Evangelischen Institut in Amman macht es möglich. Katja Sönneken, wo erwische ich Sie denn gerade?
Ich sitze gerade in unserem Grabungshaus in Umkeins und schaue auf den Hof.
Und wie kann man
entspannt im Schatten bei 33 Grad.
Okay, und wie kann man sich die Gegend vorstellen?
Also, wir sitzen in den Ruinen vom antiken Gadara. Das heißt, wir schauen auf römische Ruinen, sitzen selber in einem alten osmanischen Gebäude. Das ist so 100 Jahre alt, hat so einen leicht morbiden Charme. Gucken aufs Hügelland, also hier oben, das biblische Gilead war, und auf die Ausläufer vom Golan.
Und wie kann man sich denn den Alltag in so einer Ausgrabungsstätte vorstellen?
Also wir stehen auf um 4:50, frühstücken dann entspannt, fahren um 5 los zum Tell, also zu unserem Ausgrabungsort. Dort setzen wir dann einen Großteil des Teams ab, die fangen dann an und graben auf. Und ein kleineres Team fährt dann weiter und macht einen Umweltsurvey, also eine Erkundung der Umgebung des Tells und des Wadis hier. Und arbeiten dann mit kleiner Frühstückspause durch bis um 1. Fahren dann zum Essen, machen danach dann, was man machen muss, Dokumentation, Fotografie, Keramik waschen, Knochen waschen, Hunde bestimmen. Dann gibt es Abendessen und so um 8:30 sind dann alle fertig und man guckt sich noch ein bisschen zusammen, quatscht ein bisschen und geht früh schlafen, weil man ganz früh wieder aufstehen.
Das klingt nach einem sehr langen Arbeitstag. Man könnte sich ja fragen, wenn andere die Ferien zum Faulenzen nutzen, warum buddeln Sie im Sand rum?
Also weil es A, einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist und sehr viel Spaß macht, weil man extrem viel lernt und es einfach auch eine Grundvoraussetzung ist für gute Archäologie, dass man auch Felderfahrung hat und sich da ein bisschen auskennt. Und das sind alles Dinge, die man im Studium und an der Uni nicht lernen kann. Da muss man einfach raus und es selber machen und sich auch schmutzig machen. Und es ist einfach ganz toll. Und es ist auch ein super Team. Es macht dann viel Spaß. Man hat dann auch nach einer Zeit Freunde hier, weil man ja, einige Verrückte kommen ja immer wieder. Und es ist ein tolles Land, man kann immer dann Ausflüge machen, rumreisen, sich antike Orte angucken oder einfach auch eine neue Kultur kennenlernen.
Man muss wissen, Sie haben ja eigentlich schon ein Examen in evangelischer Theologie und wollen Pfarrerin werden. Warum dann eine Promotion im Bereich Archäologie?
Nee, also ich mache ja eine Promotion im Bereich biblische Archäologie und das finde ich ist die ideale Verbindung aus den beiden Fächern. Ich habe ja auch Archäologie studiert und bin da fertig und habe immer gedacht, wie kann ich das verbinden, weil das sind beide so zwei große Leidenschaften. Und ich finde, dass es sich gegenseitig sehr bereichert. Und auch gerade für den Pfarralltag, wo man es nicht so denkt, hilft es doch, wenn man einfach versteht, in welcher Zeit sind die Texte geschrieben, über die wir reden. Und was bedeuten die Texte im Umfeld? Das ist schon für das tiefere Verständnis, finde ich, das sehr hilfreich und eigentlich gut zu verbinden.
Noch eine ganz praktische Frage. Bei Ihnen ist es ziemlich heiß. Wie hält man das denn aus als Europäerin?
Mit gewissen Grundvoraussetzungen wie immer Sonnencreme, immer Sonnenhut, immer mindestens 2 Flaschen Wasser dabei. Und es ist halt, also manchmal ist es schon wirklich anstrengend und dann wünscht man sich doch einfach im Schatten zu liegen und sich gar nicht bewegen zu müssen. Aber ein bisschen gewöhnt man sich dran und ich bin auch so ein Sonnenfreund. Ich habe es dann lieber zu heiß als zu kalt.
Noch eine wichtige Frage. Haben Sie denn schon irgendwas Historisches ausbuddeln können?
Ja, sicher. Also es ist ja insofern keine Überraschung, weil auf dem Tell wird ja seit 2003 schon gegraben. Also wissen wir grob, dass uns was erwartet. Und bei jeder Kampagne findet man dann wieder neue tolle Dinge und hat natürlich neue Erkenntnisse. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir das, was wir im Frühjahr angefangen haben, jetzt dann fortführen und zu Ende bringen können und dann live eine Schicht aus der Bronzezeit sich wirklich erschließt. Das, was man halt im Frühjahr angefangen hat, dass wir haben hier die Mauern und irgendwie passt es noch nicht. Und jetzt zieht es sich schön zusammen und man kann dann diese ganzen Zusammenhänge erkennen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie noch viel finden werden.
Ja, vielen Dank.
Das war Katja Sönneken direkt aus Jordanien für unsere neue Serie Studis unterwegs. Auch in der nächsten Sendung berichten wir wieder über Studenten, die sich in den Ferien an internationalen Projekten beteiligen.
Cum laude.
Asta.
Bafö.
Esti.
Mensa.
Campus.
Das Hochschul-ABC.
Heute mit I wie Immatrikulation von Markus Bösch.
Meine Studenten, meine lieben Gäste, einige unter Ihnen tun heute einen weiteren selbstständigen Schritt ins Leben. Wir wollen uns freuen und voller Zuversicht sein.
Die Immatrikulation, die Einschreibung in die sogenannte Matrikel der Universität. Nichts weiter als ein öffentliches Verzeichnis, ein Buch mit Studentennamen, ihrem Geburtsdatum und einer frisch zugewiesenen Matrikelnummer. Der Start ins Studium. Einst ein feierlicher Moment mit Pathos, inklusive einer schönen Rede.
Was ich euch nun sage, liebe Studenten und Neuanfänger, das vergesst nicht während eurer ganzen Studienzeit.
Mit guten Tipps.
Diese Schule ist eure Freundin, die Lehrer sind eure Kameraden und Vorbilder.
Und versteckten Drohungen.
Dann wird es euch gut gehen während der ganzen Studienjahre, die vor euch liegen.
Heute ist die Immatrikulation nur noch ein recht unspektakulärer Verwaltungsakt, bei dem eine Person als Student an der Hochschule aufgenommen und damit Mitglied dieser Hochschule wird. Das Ganze findet meist im Studierendensekretariat statt und ist sehr papierlastig. Mitzubringen sind immer
die Hochschulzugangsberechtigung, ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, der Nachweis der Krankenversicherung, der Nachweis, dass der Sozialbeitrag gezahlt wurde, ein oder mehrere Passbilder.
Und manchmal
bei der Immatrikulation für zulassungsbeschränkte Fächer der Zulassungsbescheid. Bei ausländischen Studenten der Nachweis über ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache. Bei Hochschulwechsel der Nachweis der Exmatrikulation der zuletzt besuchten deutschen Hochschule.
Einige deutsche Unis bieten inzwischen auch eine Online-Immatrikulation an. Das spart Zeit und Kosten, bringt einen allerdings auch um den Genuss guter Tipps aus erster Hand.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Semester.
Ja, und ein erfolgreiches Semester, das wünschen sich auch die ausländischen Studierenden. Für sie ist Deutschland inzwischen hinter den USA und Großbritannien das drittbeliebteste Studienland geworden. Viele Unis schreiben sich daher das Wort Diversity auf ihre Fahnen. Was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, das erklären wir in unserem
StudiDW. Schwerpunkt.
Soziale Vielfalt konstruktiv nutzen. So zumindest definiert das Online-Portal Wikipedia das Wort Diversity. Die Verschiedenheit als Vorteil? Wie kann das erreicht werden? Auf genau solche Fragen sucht der Weiterbildungsstudiengang der Freien Universität Berlin schlüssige Antworten. Denn Diversity kann man lernen. In 4 Semestern bietet das Masterprogramm Gender und Diversity Kompetenz jedes Jahr 20 Studierenden die Möglichkeit, sich fit zu machen. Mit einem Mix aus Politikwissenschaft, Jura und Wirtschaftswissenschaft. Ein bislang einmaliges Weiterbildungsangebot in Deutschland. Das Besondere, es kann berufsbegleitend studiert werden. Kostet allerdings stolze 1.500 Euro Studiengebühr pro Semester, zusätzlich zur normalen Universitätsgebühr. Unser Reporter Richard Fuchs hat sich für uns in eines der Seminare gesetzt.
Es geht los und wie schon angekündigt, heute mit dem Thema positive Maßnahmen und Diversity etwas.
Hörsaal 3302 der Freien Universität Berlin ist an diesem Nachmittag ein quasi diskriminierungsfreier Raum. Der Dozent des Seminars Alexander Klose unterrichtet vor 16 Studentinnen und Studenten. Thema der heutigen Sitzung: Antidiskriminierungsrecht.
Also Diskriminierung, wie sie noch in den 70er, 80ern durchaus üblich waren. Diese Zeiten sind zum Glück weitgehend vorbei. Das ändert aber nichts daran, dass es noch nach wie vor Diskriminierung gibt. Nur diese werden entsprechend getarnt. Sie sind also gewissermaßen unsichtbar.
Unsichtbare Diskriminierung, die findet dann statt, wenn Leute mit ausländischem Namen erst gar nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, trotz gleicher Qualifikation. Doch dagegen lässt sich heute etwas machen. Was? Das wollen die 12 Frauen und 4 Männer heute von Alexander Klose genauer wissen. Der junge Dozent in T-Shirt und Jeans stellt zunächst altbekannte Instrumente der Gleichstellungspolitik vor, also Quotenregelungen für benachteiligte Gruppen. Dann hält die 29-jährige Bolivianerin Ariadna Sotomorillo, die zuvor in Bolivien Jura studiert hat, einen Vortrag über ein in Deutschland neues Instrument, die anonymisierten Jobbewerbungen. Fotos und Familiendetails spielen in diesen Verfahren keine Rolle.
In meinem heutigen Vortrag möchte ich darüber sprechen, inwieweit anonymisierte Bewerbungsverfahren eine geeignete und praktikable Methode.
20 Studentinnen und Studenten beginnen wie Ariadna jedes Wintersemester mit dem Master in Gender and Diversity Kompetenz. Damit verbunden 20 unterschiedliche Vorstellungen, warum diese 4 Semester lange Weiterbildung gewählt wurde. Zwar haben die allermeisten zuvor Jura, Betriebswirtschaft oder Ingenieurwesen studiert, doch in Schubladen passt hier nichts. Studentinnen und Studenten können mal 30, mal 60 Jahre alt sein, ein Drittel kommen aus aller Welt. Alle bringen völlig unterschiedliche Berufserfahrungen mit. Der 2008 ins Leben gerufene Studiengang will Vielfalt leben und Vielfalt unterrichten, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Studiengangs Katharina Schiederig in der Seminarpause und erklärt, warum Diskriminierung längst kein Phänomen mehr ist, was nur Frauen begegnet.
Wir haben ja schon diese Doppelbezeichnung Gender und Diversity, also Gender als Begriff für das soziale Geschlecht, für die soziale Konstruktion von Geschlechterverhältnissen in Verbindung mit Diversity, eben anderen Dimensionen von Vielfalt, also eben ethnischer Hintergrund, Alter, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung und Religion.
Warum ist in der Praxis...
Damit internationale Studentinnen und Studenten Gender and Diversity Kompetenz belegen können, müssen sie erst Deutsch pauken. Denn gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für die Zulassung. Ariadna hat diese Hürde überwunden, will jetzt im Herbst nach ihrer Masterarbeit zurück nach Bolivien, um die gelernten Theorien in der Praxis anzuwenden.
In Deutschland gibt es Diskriminierungsprobleme wegen Leute mit Migrationshintergrund und so weiter. Und in Bolivien ist auch die Diskriminierung ein wichtiges Problem. Die Leute, die in der Stadt wohnen, gegenüber den Leuten, die aus dem Land kommen.
Ziel des Studiengangs und Ziel des Seminars von Alexander Klose ist Diversity Mainstreaming, was nichts anderes bedeutet, als dass bereits Gesetze und Entscheidungsprozesse Benachteiligungen vermeiden müssen, sonst klappt es auch in der Praxis nicht. Die hier ausgebildeten Personalverantwortlichen, Gleichstellungsbeauftragten in Verwaltungen oder NGO-Mitarbeiter sollen diese Botschaft weitertragen, sodass am Ende nicht nur Hörsaal 3302 ein quasi diskriminierungsfreier Raum bleibt.
Wenn Sie sonst jetzt keine Fragen mehr haben, würde ich für heute Schluss machen.
Richard Fuchs über den Masterstudiengang Gender und Diversity Kompetenz an der Freien Universität Berlin. Wer so ein Studium abgeschlossen hat, könnte zum Beispiel die Folkwang-Uni in Essen beraten, denn die möchte auch diskriminierungsfrei werden. Etwa 30% der Studierenden kommen dort aus dem Ausland. Damit sie von Beginn an gut integriert werden, hat die Promotionsstudentin Caroline Spelsberg ein interkulturelles Mentoring-Programm entwickelt und damit prompt den Wettbewerb Ungleich besser, Verschiedenheit als Chance des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft gewonnen. Caroline Spelsberg, wie genau funktioniert Ihr Konzept?
In einer ersten Phase in dem Online-Qualifizierungsseminar haben wir Studierende aller Fakultäten zu dem interkulturellen E-Tutor oder E-Tutorin qualifiziert. Und jetzt in der zweiten Phase werden diese qualifizierten Personen alle Erstsemester und Erstsemesterinnen, die zum Wintersemester ihr Studium aufnehmen, online betreuen und sie fachlich, aber vor allem auch soziokulturell auf das Studium vorbereiten.
Die ersten Tutoren sind bereits ausgebildet worden. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit denen gemacht?
Die Erfahrungen waren sehr positiv, also die haben sich erstmal aus einer Eigenmotivation heraus beworben, weil sie selbst eigentlich alle die Schwierigkeiten erfahren haben, die sich dann stellen, wenn man hier keinen kennt und keinen Ansprechpartner hat.
Sie sprachen von einem Online-Training und so einem Online-Arbeiten. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Das Online-Seminar hat gestern begonnen, da befinden sich jetzt zwischen 60 bis 80 Erstsemester und Erstsemesterinnen aus dem Ausland und 20 Tutoren und Tutorinnen. Das sind zwei große Kurse. In dem einen gilt es erstmal eine sprachliche Kompetenz zu erwerben und in dem anderen Kurs eine interkulturelle Sensibilisierung. Und die Studierenden stehen erstmal zur Verfügung, um sich vorzustellen, um Personen kennenzulernen, aber auch für die ersten Fragen bezüglich Wohnen, Visum, Sprechstunden, wie schreibe ich mich eigentlich an der Uni ein und all solche Dinge, die man erstmal für den Uni-Alltag braucht oder Informationen, die man erhalten möchte, um sich auf den Uni-Alltag vorzubereiten.
Sie haben sich dieses Konzept überlegt. Warum ist es denn überhaupt notwendig, sowas an den Universitäten einzuführen?
Ich glaube, dass es wichtig ist an Universitäten, wenn man Internationalisierungsstrategien ernst meint, die Personen, die sich bei einem bewerben, aber wir Hochschulen bewerben uns ja auch bei den Studierenden, wir wollen ja die besten und engagiertesten Studierenden gewinnen, Konzepte zu entwickeln, wie wir die Betreuungs- und Beratungssituation verbessern können. Und gerade mit Blick auf internationale Studierenden, die sich dann im Ausland befinden und vielleicht weitaus mehr Fragen haben, auch aufgrund der kulturellen Verschiedenheit, denke ich, ist es die Aufgabe der Universität, solche Programme bereitzustellen, um die Personen zu unterstützen.
Warum tritt man dann nicht an die Lehrkräfte heran, dass man die darauf einstellt, dass das Publikum ein anderes ist?
Wir treten jetzt auch an die Lehrkräfte heran und in dem Konzept geht es darum, neue Lern- und auch Prüfungsformate zu entwickeln. Und wir haben hier in dem Qualifizierungsseminar mit dem E-Portfolio als Methode gearbeitet und im Laufe der Zeit haben sich großartige E-Portfolios entwickelt, die ganz deutlich zeigen, dass jeder für sich eine andere Aufgabe oder einen anderen Aufgabentyp, also vielleicht einen instruierteren, wo man angeleitet wird, eine Aufgabe zu lösen und einen anderen Aufgabentyp, der war freier gestellt. Und im Laufe der 8 Wochen hat sich dann gezeigt, dass die Studierenden alle einen eigenen Weg gesucht haben, die Aufgabe zu lösen, aber auch zu dokumentieren.
Hatten die Studierenden untereinander Zugang zu den Dokumenten?
Ja, die hatten untereinander Zugang zu den Dokumenten und konnten auch, wenn sie wollten, eine Feedback-Funktion freischalten. Das heißt, von Kommilitonen aus dem Kurs eine Rückmeldung zu ihrem Ergebnis einfordern. Und das haben viele getan und fanden dann auch wiederum spannend zu sehen, wie anders Aufgaben gelöst wurden und haben diese Impulse auch aufgenommen, um dann die nächste Aufgabe vielleicht auch mal auf andere Art und Weise zu lösen. Also haben voneinander gelernt, haben gesehen, dass Diversität bzw. Interkulturalität nicht nur theoretisch erarbeitet wurde, sondern in der Praxis erfahren, dass Personen verschieden sind und dass diese Verschiedenheit aber eine Stärke ist.
Vielen Dank, Caroline Spelzberg. Die Links zum Thema, die gibt es bei uns unter dw-world.de/studi-dw. Dass Verschiedenheit eine Stärke sein kann, das hat auch die Europa-Universität Viadrina längst gezeigt. In Frankfurt an der Oder, ganz im Osten Deutschlands, nahe der polnischen Grenze, führt sie junge Menschen aus allen Teilen der Welt zusammen. In diesen Tagen feiert die Hochschule ihr 20-jähriges Bestehen seit der Wiedergründung 1991. Hadi Graupner zieht mit den Verantwortlichen Bilanz, inwieweit es der Viadrina gelungen ist, mehr als nur eine ostdeutsche Regionaluniversität zu sein.
Über 5000 junge Leute aus rund 80 Ländern studieren derzeit an der Viadrina. Die Europa-Universität hat 3 Fakultäten, die juristische, die kulturwissenschaftliche und die volkswirtschaftliche Fakultät. Die Gründe, warum sich Studenten gerade für diese Hochschule an der polnischen Grenze entscheiden, liegen weit auseinander.
Das Besondere an unserer Universität ist wahrscheinlich die internationale Ausrichtung. Der große Anteil an ausländischen Studierenden, auch durch unterschiedliche Austauschprogramme, ja, und der Bezug zu Polen halt.
Also ich bin auch hier gelandet, weil Brandenburg nah dran war an Berlin, aber auch aufgrund der Internationalität. Die Freundschaft zu Polen war auch sehr wichtig. Auch, dass wir hier Europarecht haben, was wir an anderen Unis nicht haben.
Jetzt wird's peinlich. Mein Abitur war zu schlecht für Berlin. Dann bin ich hier gelandet und hätte jetzt nach dem Bachelor auch die Möglichkeit gehabt, woanders hinzugehen. Und jetzt wollte ich aber hier bleiben.
Ungefähr ein Drittel aller Studenten an der Viadrina kommt aus dem Ausland. Das ist eine Quote, die sonst keine andere Universität in Deutschland erreicht, betont die Vizepräsidentin der Universität, Janine Nüken. Und das sei keine Einbahnstraße.
Außerdem machen wir die Studenten, die dann hier sind, so mobil wie an keiner anderen Universität. Also wir haben als einzige Universität in Deutschland diese EU-Marke von 55% Studierenden eines Jahrgangs sollen ins Ausland gehen erreicht. Und ich glaube, das ist ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal.
In den Gründungsstatuten der Viadrina ist vom Anspruch einer Reformuniversität die Rede, auch vom Auftrag, Internationalität mit Interdisziplinarität zu verknüpfen. Dies versucht man nicht zuletzt über Kontakte mit über 200 Universitäten in der ganzen Welt. Nicht für alle dieser Ziele ist ausreichend Mittel vorhanden. Schließlich sollte die Universität auch noch einen Beitrag zur europäischen Integration leisten und dazu beitragen, dass Deutschland und Polen stärker zusammenwachsen. Nicht einfach für eine vergleichsweise kleine Universität. Vizepräsidentin Janine Nüken hält die letzten zwei Jahrzehnte trotzdem für eine Erfolgsgeschichte.
Das ist ein recht hoher Anspruch für eine sehr kleine Institution. Das sind eigentlich die kleinste öffentliche Universität. Insofern, glaube ich, kann man nicht alles erreichen. Zum deutsch-polnischen Zusammenwachsen haben wir, glaube ich, eine Menge getan. Das glaube ich schon. In der wissenschaftlichen Debatte ist meiner Ansicht nach auch eine Menge passiert. Das kann man, glaube ich, sehr gut lesen daran, dass wir aufgefordert wurden, einen Antrag in der Schlussrunde der Exzellenzinitiative jetzt zu stellen. Das geht gar nicht, ohne dass man wirklich was erreicht hat in diesem Forschungsfeld.
Seit dem Beitritt Polens zur EU im Jahre 2004 und dem Wegfall der regulären Grenzkontrollen 2007 rollt der Verkehr auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt an der Oder und der polnischen Nachbarstadt Słubice nahezu problemlos. Doch die erfreulichen politischen Entwicklungen stellen die Viadrina vor neue Herausforderungen. Die Konkurrenz schlafe nicht, resümiert Professor Werner Benecke.
Die Selbstverständlichkeit, die einmal Frankfurt an der Oder und die Viadrina zu einem Anlaufpunkt für an Polen interessierten Deutschen und an Deutschland interessierten Polen gemacht hat, ist bei weitem nicht mehr gegeben. Heute konkurriert die Viadrina mit den großen Universitäten Europas und sie muss sich dafür etwas einfallen lassen, um sich auf einem neuen Markt neu zu positionieren.
20 Jahre Viadrina, Hardy Graupner hat zurückgeblickt. Im Schwerpunkt sprachen wir eben darüber, welche Schwierigkeiten ausländische Studierende im Uni-Alltag haben können. Zum ganz alltäglichen Stress gehören auch die Prüfungen und die finden bekanntlich in der vorlesungsfreien Zeit statt. Gerade haben ja die Semesterferien begonnen, doch bevor es mit den Freunden an den See geht, heißt es für viele erstmal büffeln ohne Ende. Wie gerade ausländische Studierende mit dem Leistungsdruck klarkommen, das erklärt Bianca von der Au, die sich an der Goethe-Uni in Frankfurt umgehört hat.
Ich habe euch mal die Klausurfragen. Hattest du das Blatt schon?
Nee.
Das kopiere ich dir später noch.
Lernen kann so schön sein. Irina verbindet die Pflicht mit dem Angenehmen und bereitet sich mit einigen Kommilitoninnen beim gemeinsamen Frühstück im Garten auf die nächste Klausur vor. Ein Kopf ist gut, zwei sind noch besser. Das findet die 25-jährige Russin, die im ersten Semester Grundschulpädagogik an der Goethe-Uni Frankfurt studiert. Und sie hat sich kurzerhand einer deutsch-russischen Lerngruppe angeschlossen. Für sie als russische Muttersprachlerin nicht immer einfach.
Ja, natürlich, es gibt Probleme, weil ich muss mich jetzt zum Beispiel überlegen, was ich jetzt sage und geht auch so langsamer, weil die Deutschen denken natürlich ja schneller. Und dann das Erste, was mir stört, ist, okay, ich muss das jetzt schneller sagen, richtig sagen, dass die mich noch verstehen. Und ja, das ist so, und manchmal, die Deutschen haben auch keine Geduld.
Was war ein Beispiel für horizontale Transitionen?
Zum Beispiel der Übergang im Schulalltag, also das Kind verlässt.
Geduld haben aber dafür ihre Kommilitoninnen von der Lerngruppe. Denn neben dem Sprachproblem, das nur Irina betrifft, müssen sie alle seit der Bologna-Reform mehr lernen. Aus Sicht von Katharina Pfaffinger aus der Lerngruppe ein ganz schönes Pensum.
Also es ist wahnsinnig viel Stoff und ziemlich wenig Zeit. Und im Prinzip ist es wirklich ein auswendig Lernen und Lernen und Lernen, dass man es in der Prüfung gerade wieder ausspuckt und dann kann man es danach wieder vergessen. Also ich habe mich auch viel mit anderen Studenten unterhalten, die eben früher studiert haben und die haben gemeint, früher wäre das nicht so gewesen.
Es sei eine Verschulung der Universität, das kritisiert der AStA, die Studierendenvertretung an der Goethe-Universität Frankfurt. AStA-Mitglied Marco Sager.
Also es ist auf jeden Fall mit ein großer Knackpunkt, die Prüfungsdichte und dass in der Regel jede Note zählt für die Abschlussnote. Immer nur ein kleiner Teil, aber in der Summe ergibt sich daraus dann die Abschlussnote. Das ist dann halt das viel zitierte Bulimie-Lernen. Man treibt es alles rein, schreibt was auf, aber danach bleibt halt vielleicht nicht mal die Hälfte hängen.
Für Natur- und Wirtschaftswissenschaften sind die studienbegleitenden Prüfungen nichts Neues. Aber in den Geistes- und Sozialwissenschaften weht seit Bologna ein anderer Wind. Das bestätigt auch Astrid Irrgang vom Studienservice Center, der zentralen Beratungsstelle für Studierende. Dort ist der Beratungsbedarf seit Bologna deutlich angestiegen.
Ich glaube, dass die persönlich empfundene Belastung allgemein zugenommen hat. Die Studierenden überfrachten aber häufig ihren Stundenplan, nehmen sich zu viel vor und wenn dann eine Prüfung schief geht, fängt in der Tat neuerdings die Uhr an zu ticken. Denn Wiederholungen von nicht bestandenen Modulprüfungen müssen innerhalb einer bestimmten Frist absolviert werden und bestanden werden. Sonst werden die Studierenden nach einem bestimmten Zeitraum vom gesamten Studiengang exmatrikuliert.
Und so heißt es für viele Studierende bis in die Semesterferien hinein: Bibliothek statt Badesee.
Dann können wir ja nur hoffen, dass das Sommerwetter in Deutschland zumindest bis zum Ende der Semesterferien zurückgekehrt ist. Beim nächsten Mal gibt's hier eine neue Sendereihe über das Studentenleben in Deutschland. Dann moderiert meine Kollegin Svenja Üing. Mein Name ist Elisabeth Jahn.